Ich habe am vergangenen Freitag etwas rational relativ Unvernünftiges gemacht. Und zwar habe ich mir am Freitagmorgen noch eine Karte für den FC Schalke 04 geholt. Ihr müsst wissen, ich habe lange Zeit im Ruhrgebiet gelebt und da kann man nur Schalke 04-Fan werden. Also Dortmund und Bochum, das geht gar nicht, sondern wenn, dann nur Schalke. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, jetzt so fußballtechnisch in der Diaspora lebend, also in der Verstreuung, Zerstreuung. Ich habe mir das in der Vergangenheit immer wieder mal gegönnt, zum Fußballspiel zu gehen. Ich war jetzt lange, lange Zeit nicht mehr. Naja, und dann war das natürlich alles in Absprache meiner Frau ein Spontankauf. Und dann bin ich also am Freitagnachmittag 3,5 Stunden nach Gelsenkirchen gefahren, um mir ein Spiel anzuschauen für 1,5 Stunden, um dann wieder 3,5 Stunden nach Hause zu fahren. Wie auch immer, das Gute war, Schalke hat gewonnen. Also im Moment sieht es ja mal wieder ganz gut aus. Man geht, also ich sage immer, Schalke-Fans, das sind Menschen mit Charakter. Ja? Also die wissen, was es heißt, zu leiden, mit Schmerzen und mit Niederlagen umzugehen und trotzdem irgendwie darin treu zu bleiben. Aber darauf will ich eigentlich gar nicht hinaus. Auf jeden Fall war ich dann im Stadion und das Tor ist dann gefallen und das Spiel war dann am Ende aus. Und man wurde dann so umarmt von wildfremden Menschen, die ich davor nicht gesehen habe, die ich danach wahrscheinlich auch nie wiedersehen werde. Also man war irgendwie so, naja, mit Tränen in den Augen, die Leute und so weiter. Sie waren also glücklich. Voller Freude sind also die Fußballbesucher und viele, viele Menschen dann in das Wochenende gestartet. Ich möchte heute Morgen über Freude predigen. Allerdings nicht über eine Freude, die so von Dingen abhängig ist. Ja, also das hätte ja auch ganz anders ausgehen können am Freitag. Also Schalke hätte ja nicht nur, oh, ich bringe das hier gegen Darmstadt, ne? Wir haben gegen Darmstadt auch noch gewonnen. Gibt es hier Darmstadt? Na, ist egal. Also es hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Ne? Also man hätte ja auch gegen Darmstadt unentschieden spielen können oder auch verlieren können. Darmstadt ist ja gerade auch ganz gut unterwegs und dann wären die ganzen Fußballstadionbesucher nicht so glücklich und freudig nach Hause gegangen, sondern vielleicht frustriert oder ärgerlich, was auch immer. Ich möchte über eine Freude heute Morgen sprechen, die eben nicht abhängig ist von deinen Umständen und von deiner Situation. Und ich möchte dich bitten, wenn du deine Bibel dabei hast oder wenn du das auf deinem Smartphone hast, einmal den Philipperbrief zu öffnen, und zwar gleich zu Beginn des ersten Kapitels. Die ersten 11 Verse möchte ich mal so betrachten, ausschnittsweise, nicht im Detail, die Zeit haben wir nicht, aber ich möchte mal so 3 Punkte für uns heute Morgen herausarbeiten, die uns helfen, ein Leben voller Freude zu leben. Ein Leben voller Freude, das ist auch das Thema meiner Predigt heute Morgen. Und ich glaube, dass der Apostel Paulus uns im Philipperbrief so einige Punkte mitgeben möchte oder mitgeben kann, was es heißt, ein Leben voller Freudigkeit zu leben. Und zwar, und das ist ja das Spannende daran, Paulus schreibt diesen Brief nicht in einer Situation, wo es ihm gerade richtig gut geht, wir werden da gleich noch drauf zu sprechen kommen, sondern er schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Philippi, aus einer sehr schwierigen Situation. Er befindet sich nämlich gerade in einem Gefängnis. Und trotzdem ist das ein Brief, in dem das Wort Freude oder Dank am meisten drin vorkommt, wie sonst in keinem anderen seiner Briefe. Und das ist erstaunlich. Und daran sehen wir schon, dass wir hier einen Schlüssel haben oder Schlüssel haben, die uns helfen, wirklich ein Leben zu leben voller Dankbarkeit und voller Freude, unabhängig von unserer Situation und von unseren persönlichen Umständen. Und ich lese mal Philipper Kapitel 1 ab Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen, Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das sind so die einleitenden Worte. Heute würden wir mal schreiben, liebes CZB. Ja, das war damals ein bisschen ausführlicher. Und dann ab Vers 3. Ich danke meinen Gott, so oft ich eurer gedenke, was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. So halte ich es denn für richtig, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Guter Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du dein Wort lebendig machst und dass du zu uns heute Morgen redest. Schenk du Gnade zum Reden, zum Hören, zum Verstehen, zum Anwenden, zum ja einfach es zulassen, dass du in uns hineinwirkst und uns hineinsprichst durch deinen Geist. Und lass uns nicht nur Hörer sein, sondern das, was dein Geist uns sagt, das, was dein Geist lebendig macht in uns, dass wir es auch in unserem Leben tun und umsetzen. Amen. Ein Leben voller Freude und Dankbarkeit. Jede gute Predigt braucht ja 3 Punkte und die habe ich euch auch mitgebracht. Es gäbe noch viel mehr eigentlich aus dem Text rauszuholen, aber für euch möchte ich das mal auf 3 Punkte herunterbrechen. Ein Leben voller Freude und Dankbarkeit. Erstens, dankbar zurückblicken. Dankbar zurückblicken, das ist nämlich genau das, was der Apostel Paulus hier zu Beginn dieser Verse macht. Was schreibt er nämlich zu Beginn? Ich danke meinen Gott, so oft ich an euch denke. Warum? Weil ihr das Evangelium voller Dankbarkeit und Freude aufgenommen habt bis heute. Das liest sich so gut und wir sprechen darauf ein Amen, aber wir müssen uns einmal bewusst machen, unter welchen Umständen die Gemeinde in Philippi entstanden ist. Ich mache jetzt keinen Test, keine Angst. Wenn ihr jetzt Studenten wärt von mir, dann würde ich einen Test machen, ob ihr denn wüsstet, wie die Gemeinde in Philippi entstanden ist. In Apostelgeschichte 16 lesen wir davon, dass der Apostel Paulus und seine Gefährten so in der heutigen nordwestlichen Türkei umhergereist sind und es heißt da so ansatzweise, und der Geist Gottes verwehrte es ihnen, dort zu predigen und Gemeinden zu gründen. Also das, was vorher, so möchte man mal rein menschlich sagen, funktionierte auf einmal nicht, gewirkt durch den Geist Gottes. Irgendwie hatten Paulus und seine Gefährten nicht so die Freiheit, die Geistesleitung, dass sie also das tun konnten, was sie immer sonst taten. Und der Apostel Paulus hat dann in der Nacht einen Traum. Und in diesem Traum erscheint ihm ein Mensch und er ruft ihm zu, komm herüber und hilf uns. Und Paulus erzählt dann, wahrscheinlich am Tag darauf oder am Morgen, dann seinem Missionsteam und sagt, wisst ihr, Freunde, ich habe in der Nacht einen Traum gehabt und jemand aus Mazedonien hat zu mir gesprochen, dass wir rüberkommen sollen und ihnen helfen sollen. Und für Paulus war klar, es bedeutete also, dass sie den Fuß nach Europa setzen sollten und also beginnen sollten, in Europa Gemeinden zu gründen und das Evangelium zu predigen. Man kommt dann ganz schnell überein und sagt, ja, das ist ein Gottesreden, eine Geistesleitung. Wir sollen also von Asien nach Europa gehen und dort das Evangelium predigen. So weit, so gut, der Geist Gottes redet, Gott führt. Paulus setzt also über nach Philippi, nicht direkt nach Philippi, kommt aber nach Philippi, findet dort aber keine Synagoge, wie das sonst oft der Fall war, sondern nur ein verstreuter Haufen frommer Menschen, Juden, die sich an einem Bach treffen und er predigt dort das Evangelium. Und vielleicht habt ihr mal was von der Kauffrau Lydia gehört, die sich im Zuge dessen dann zu Jesus Christus bekehrt und in ihrem Haus oder in ihrer Unterkunft wahrscheinlich diese erste Gemeinde entsteht. Auch bis dahin sagen wir, super, schön und gut, geleitet durch den Geist Gottes entsteht eine Kirche und eine Gemeinde. Die Geschichte geht aber noch etwas weiter. In den kommenden Tagen beginnt also Paulus und dann auch schon Timotheus, Silas, das Evangelium in Philippi zu predigen. Und auf einmal taucht eine Frau auf mit einem sogenannten Wahrsagergeist. Und diese Frau ruft also Paulus und seinen Gefährten 3 Tage lang hinterher: Diese Männer verkündigen euch das lebendige Wort Gottes. Diese Männer verkündigen euch das Evangelium. Das hört sich Paulus einige Tage lang an, bis er realisiert, dass die Quelle, aus der heraus diese Information kommt, keine göttliche Quelle ist, sondern eine dämonische, eine teuflische Quelle. Und er gebietet dann also dieser Frau im Namen Jesu damit aufzuhören. Und diese Frau, die diesen Wahrsagegeist hat, wird befreit von diesem Dämonen. Die Frau wird frei, wird Teil der Kirche. Und bis hierhin sagen wir auch immer noch, Amen, Gott hat gewirkt, Gott hat geleitet. Aber das ist noch nicht das Ende unserer Geschichte. Diese Frau wurde nämlich im Grunde genommen materiell missbraucht, weil es einige Menschen war, im Grunde genommen eine Sklavin von einigen reichen Leuten, die mit dieser Frau ganz viel Geld verdient haben, nämlich durch Wahrsagerei. Und auf einmal merken diese Menschen, unsere sichere Einnahmequelle, unsere Rendite geht hier verloren, weil der Dämon, der diese Frau befähigt hat, also Dinge herauszusprechen in die Realität hinein, nicht mehr in dieser Frau lebte. Also klagen sie Paulus und Silas in Philippi an und sagen, diese Männer, die hierher gekommen sind, bringen unsere gesellschaftliche Ordnung durcheinander. Sie predigen etwas, sie predigen eine Kultur, mit der wir nichts zu tun haben wollen. Und das führt dazu, dass Paulus und Silas verurteilt werden, dass sie geschlagen werden mit der Peitsche und dass sie ins Gefängnis hineingesetzt werden, in einen Stock. Also man muss sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass die Beine, möglicherweise auch die Hände, in so einem Stock gefestigt waren, dass sie also sich nicht mehr frei bewegen konnten. Was machst du in so einer Situation? Ich sag dir mal, was ich zu meiner Frau gesagt hätte. Toll. Super. Das hat ja richtig gut geklappt hier. Bist du dir sicher, dass du Gott hier an dieser Stelle gehört hast, wenn wir hier im Knast, im Stock und unter Schmerzen jetzt das ausbaden müssen, was wir hier angestellt haben? Also, geleitet von Gott setzen sie über nach Europa. Gott wirkt und Gott handelt, Menschen bekehren sich, eine Frau wird frei von Dämonen. Und was ist das Ergebnis? Man landet im Gefängnis und man hat Schmerzen. Nicht so Paulus und Silas, also sie beklagen sich nicht, sie beschweren sich nicht, sondern es heißt in Apostelgeschichte 17, sie priesen Gott, sodass die Gefangenen es hörten. Ja, also das war nicht so ein kleines, oh Jesus, ich danke dir, dass ich für dich leiden darf, du hast es ja schon gesagt, sondern die beiden haben unter Schmerzen, lasst uns das uns bewusst machen, unter Schmerzen haben sie Gott gedankt und gepriesen dafür, dass sie würdig befunden wurden, für Christus zu leiden. Und das ist nur ein Nebengleis, das ist gar nicht die Hauptaussage meiner Predigt, aber ich glaube, dass das in der geistlichen Welt etwas freigesetzt hat. Denn die Menschen haben das gehört, jeder im Gefängnis, also wenn du in einem Gefängnis auch heute fragen würdest, sitzt du zu Recht hier? Die allermeisten würden sagen, nein, ich sitze zu Unrecht hier. Ein Justizskandal, ein Betrug, ich fühle mich zu Unrecht behandelt, mindestens die Strafe, die ich absitzen muss, die ist nicht gerecht. Paulus und Silas sitzen nicht da und klagen über den Justizirrtum und entwickeln eine Strategie, wie sie also irgendwie dem begegnen können, sondern sie preisen und sie danken und sie loben Gott in einer Situation, die nun alles andere ist als ein guter Anlass, einen Lobpreisgottesdienst zu veranstalten. Und dann passiert etwas, dann passiert Folgendes: Ein Erdbeben geschieht. Und durch die Eruption und so weiter wird also das Gefängnis zerstört. Irgendwie springen da die Fesseln auf und Paulus und Silas sorgen dann dafür, dass die ganzen Gefangenen, die zu Recht wahrscheinlich oder teilweise zu Recht in diesem Gefängnis waren, nicht fliehen, also sich eigentlich völlig irrational verhalten. Denn jeder vernünftige Verbrecher würde doch in so einer Situation fliehen. Ja, wenn er also die Möglichkeit hat, aus einem römischen Gefängnis auszubrechen, er würde fliehen, er würde die Freiheit suchen. Paulus und Silas sorgen dafür, dass dies nicht geschieht. Und der Kerkermeister, der Gefängnischef, Aufseher, denkt, seine ganzen Gefangenen sind entflohen und er wird dafür verantwortlich gemacht. Er möchte sich selbst umbringen. Und Paulus und Silas sagen, nein, nein, es sind alle hier. Noch in der gleichen Nacht werden dann Paulus und Silas dann zu diesem Kerkermeister gebracht. Ihre Wunden werden gesäubert. Das Ganze hat dann noch tatsächlich ein kleines Nachspiel. Aber was ich eigentlich sagen möchte, die Umstände, in der diese Kirche entstanden und gewachsen ist, diese Umstände waren alles andere als schöne und positive und gute. Ich meine, wer hat schon auf dem Plan, wenn er eine Kirche und eine Gemeinde gründen möchte, dass er im Gefängnis landet und unter Schmerzen und unter großen, großen Schwierigkeiten dann eine solche Gemeinde entsteht. Aber Paulus kann zurückblicken und sagen, wenn ich an euch denke, wenn ich mich in Erinnerung rufe, wie diese eure Kirche entstanden ist, dann bin ich voller Dankbarkeit und dann bin ich voller Freude. Versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Es geht nicht darum, dass wenn wir zurückblicken und mit Dingen konfrontiert sind, die in der Vergangenheit nicht gut waren, dass wir uns die schönreden. Ja, also Jesus nachzufolgen, ihm zu glauben, heißt nicht, dass wir uns Dinge schönreden. Dinge, die in der Vergangenheit schlecht waren, die böse waren, wo Menschen sich an uns versündigt haben, die bleiben schlecht. Aber, und das ist das große geistliche Aber, das ich heute Morgen in dein Leben hineinsprechen kann. Unser Gott ist ein Meister darin, das, was so negativ ist und das, was so negativ war, umzuwandeln und daraus einen Segen zu entwickeln, nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen. Amen. Also wenn wir ein Leben voller Freude und wenn wir ein Leben voller Dankbarkeit leben wollen und leben möchten, dann möchte ich dir ein ganz wichtiges und ein ganz entscheidendes Prinzip mitgeben, nämlich versöhne dich mit deiner Vergangenheit und sehe das, was in deiner Vergangenheit nicht gut und schlecht gewesen ist, als eine Möglichkeit, die Gott nutzen kann, damit er dich und andere segnen kann. Sagen wir da immer noch Amen? Amen? Also ich habe es noch nie erlebt und noch nie einen Christen erlebt, der mit seiner Vergangenheit unversöhnt gewesen ist und im Hier und Jetzt und Heute voller Dankbarkeit war. Das Gegenteil ist oft der Fall. Ich habe es erlebt, dass Menschen, die unversöhnt mit ihrer Vergangenheit gewesen sind, dass sie nicht dazu in der Lage sind, in dem Hier und Jetzt voller Freude und voller Dankbarkeit zu leben. Und ich möchte dir heute Morgen wirklich in dein Herz hineinsprechen und dich dazu ermutigen. Vielleicht ist der Geist Gottes gerade in deinem Herzen am Wirken, dass wenn es Dinge gibt in deiner Vergangenheit, die dich heute immer noch belasten, dass wenn du daran denkst, die gleiche Wut, der gleiche Zorn, die gleiche Angst, die gleiche Hilflosigkeit, die gleiche Verlorenheit, wenn sie hochkommt, ich glaube, dass Gott etwas in deinem Leben tun möchte, um dich darin zu heilen. Und meine Erfahrung aus meinem Leben und auch das, was ich bei anderen sehe, ist das, was wir oft als größte Not und als größte Niederlage oder als größte Schuld empfunden haben, dass das etwas ist, das Gott nutzt, um es nicht nur zu heilen und gesund zu machen, sondern dass aus diesen Verletzungen, aus dieser Hilflosigkeit, aus diesem Zorn, den wir damals hatten, Ströme der Heilung fließen, sodass wir darin für andere Menschen, die Ähnliches erlebt haben, zum Segen werden, dass wir ihnen Heilung und Segen zusprechen können. Ich kenne dein persönliches Leben nicht. Ich bin jetzt dreimal, viermal vielleicht hier gewesen. Ich kenne deine Lebensgeschichte und deine Lebensumstände nicht. Und ich sage dir noch etwas, es ist gar nicht so sehr eine Frage des Alters, wenn wir auf Verletzungen in unserem Leben zurückblicken. Auch 18-, 19-, 20-Jährige können eine schwierige und harte Kindheit durchgemacht haben oder schwierige, harte Schulzeit durchgemacht haben und sich fragen, warum musste mir das passieren? Warum musste ich in der Schule gemobbt werden? Warum haben sich meine Eltern scheiden lassen? Warum war ich hin und her gerissen zwischen Mama und Papa? Warum ausgerechnet mir? Verstehst du, was ich meine? Es geht gar nicht so sehr um das Alter, sondern es geht darum, dass du zurückblickst und das etwas mit dir macht. Paulus kann zurückblicken und sagen, voller Freude denke ich zurück an das, was Gott durch schwierige Umstände getan hat. Und wenn es ein Anliegen ist für dich, dann das, dass du zurückblicken kannst und sagen kannst, ja, es war nicht alles gut. Es haben sich Menschen an mir versündigt. Meine Situation und meine Dinge waren schwierig, aber ich habe es zugelassen, dass Gott Dinge heilen kann in meinem Leben. Und dadurch ist nicht nur ein Heilungsprozess in mir entstanden, sondern ich kann aus meiner Lebenserfahrung und aus dem, was Gott in mir getan hat, zum Segen werden für andere Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Ich weiß nicht, ob es dich betrifft. Ich weiß nicht, wie sehr du versöhnt bist mit deiner Vergangenheit. Aber ich möchte in dein Leben heute Morgen hineinsprechen. Lass diesen Gottesdienst nicht vergehen, bevor du nicht das Gespräch und das Gebet gesucht hast, dass Leute in dein Leben Vergebung hineinsprechen können, dass Menschen in dein Leben Heilung hineinsprechen können, dass du genauso sagen kannst, voller Freude blicke ich zurück, nicht wegen der Sachen an sich, sondern weil ich sehe, dass Gott daraus etwas Gutes gemacht hat. Amen. Also ein Leben voller Dankbarkeit und voller Freude zu leben bedeutet, sich mit seiner Vergangenheit zu versöhnen und es zuzulassen, dass Gott Dinge in meinem Leben heilt und noch mehr, dass dadurch Segen entsteht für andere Menschen. Ein Leben voller Freude und Dankbarkeit bedeutet aber auch, dass wir voller Freude und Dankbarkeit in dem Hier und Jetzt sehen sind. Ihr kriegt das vielleicht, habt das vielleicht mitbekommen, als das vorgelesen habe. Paulus ist nicht nur dankbar für das, was entstanden ist in der Vergangenheit, er ist dankbar für das Hier und Heute, er ist dankbar für das Hier und Jetzt. Lesen wir mal Vers 7. So halte ich es denn für richtig, dass ich von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die alle mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft, wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige, hier in meiner Gefangenschaft, ich in einem römischen Gefängnis, da kann ich voller Dankbarkeit sein. Nun, es ist beinahe eine Ironie der Geschichte, könnte man fast sagen, dass die Gemeinde in Philippi durch einen Justizskandal entsteht und Paulus im Gefängnis ist zunächst und jetzt Paulus diesen Brief wieder aus einem Gefängnis herausschreibt. Was ist geschehen? Am Ende seiner letzten großen Missionsreise ist Paulus nach Jerusalem zurückgekehrt. Und man hat ihm, fromme Juden haben ihn angeklagt, dass er also das Gesetz des Mose auflösen wollen würde und verstoßen hätte. Und man wollte ihn eigentlich umbringen und die Römer nehmen ihn sozusagen in Schutzhaft, also um ihn vor den Juden zu schützen. Und jetzt sitzt er also wieder in einer Sicherungsverwahrung, ist das falsche Wort für unsere Justiz, aber in Schutz. Römer nehmen ihn tatsächlich ins Gefängnis, um ihn zu schützen. Das ist eine andere Situation als damals in Philippi, aber trotzdem kann Paulus nicht das machen, was er als eine eigentliche Berufung empfindet und was er bisher getan hat. Ich persönlich bin ja davon überzeugt, dass, wenn Paulus heute leben würde, man ihm so eine ADHS Symptomatik ausstellen würde. Der Mann war aktiv, um das mal so zu sagen. Ja? Der Mann hatte Pläne, der Mann hatte Visionen. Ich glaube, das war wirklich so ein Typ, den konntest du schwer irgendwie in ein Büro setzen und sagen, schreib jetzt mal eine theologische, ja, das hat er irgendwie gemacht, aber das war so auf seinen Reisen, bei seiner Tätigkeit, das war jemand, der wollte Gemeinden gründen, der hat gepredigt, der hat natürlich auch theologische Grundlagen gelegt, wenn wir nur an den Römerbrief denken, und trotzdem hat er seine Berufung gesehen, das Evangelium zu verkündigen und Gemeinden zu gründen. Das war seine Lebensaufgabe. Und jetzt steckt er im Gefängnis. Ja, also das, was er eigentlich als Berufung empfindet, das kann er nicht tun. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du dich da hineinversetzen würdest. Du hast eine Berufung, du hast eine Bestimmung und du kannst auf dein Leben zurückblicken voller Dankbarkeit, wie Gott an vielen, vielen Stellen gewirkt hat, wo du gepredigt hast und Gemeinden und Kirchen gegründet sind. Und jetzt bist du hier gefangen und kannst eigentlich nicht das tun, was du tun möchtest. Paulus zumindest blickt auf seine Situation voller Dankbarkeit und voller Freude. Warum? Weil er verstanden hat, egal in welcher Situation ich bin, meine Berufung hört nicht auf, Kind Gottes zu sein. Meine Bestimmung hört nicht auf, Kind Gottes zu sein. Ich kann das Evangelium verteidigen und ich kann das Evangelium bekräftigen. Also ich kann sozusagen den Menschen, die mich sehen, die nicht zu Jesus Christus gehören, ein Zeugnis sein. Und es ist doch egal, ob ich das auf irgendeinem Marktplatz mache, irgendwo in der römischen Welt, oder ob ich das vor den Gefängnisaufsehern mache. Ich kann davon erzählen, dass Jesus gut ist. Ich kann davon erzählen, dass Jesus rettet. Ich kann davon erzählen, dass Gott einen Plan hat für diese Welt. Und ich kann das sagen, dass Gott uns nicht verlassen hat, sondern dass er seinen Sohn gesandt hat hier auf dieser Welt. Egal, ob ich gefangen bin oder ob ich frei bin. Amen. Und ich kann das Evangelium bekräftigen. Also die Glaubensgeschwister, die mit mir Kontakt haben, wahrscheinlich war es Paulus, es war Paulus erlaubt, dass er Besuch empfangen konnte während dieser Gefangenschaft. Er konnte Menschen im Glauben ermutigen. Vielleicht konnte er gerade keine Kirchen gründen. Vielleicht konnte er gerade nicht reisen. Aber das, was der Kern seiner Berufung, was der Kern seiner Bestimmung war, das konnte er leben und das hat er gelebt, unabhängig von seinen Umständen. Und das möchte ich in dein Leben auch hineinsprechen. Da, wo du bist, da, wo du stehst, in der Familie, in deinem Beruf, in deiner Nachbarschaft, hier in dieser Kirche, da, wo du dich in deinem Alltag bewegst, in deiner Freizeit, wo auch immer, da bist du ein Berufener und Gesandter Gottes. Und es ist völlig egal, wie deine Umstände sind. Weißt du was? Unter allen Umständen kannst du Gott die Ehre geben. Und das heißt nicht, dass du immer happy-clappy durch die Gegend laufen musst. Okay? Aber das heißt, dass du in einer inneren Haltung heraus lebst. Gott, im Moment geht's mir gar nicht gut. Vielleicht sitzt du hier und denkst, wenn du wüsstest, was ich gerade durchmache, wenn du wüsstest, wie es in meinen Emotionen gerade aussieht, wenn du wüsstest, wie es mit meiner Gesundheit gerade aussieht, wenn du in mein Familienleben hineinschauen könntest, dann würdest du das nicht sagen, doch dann erst recht. Denn Gott hat dir seinen Geist gegeben, der dich dazu befähigt, unter allen Umständen für Jesus Christus zu leben und ihm die Ehre zu geben. Das ist das, was er zumindest, was Paulus dann später sagt. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und das ist ihm so wichtig, dass er das nochmal wiederholt. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch in dem Herrn. Ich möchte in dein Leben hineinsprechen, wenn du sagst, boah, ich hatte mal den Traum das und das und das und jetzt bin ich irgendwie gefangen in meiner Arbeitsstelle. Ist egal, da wo du bist, da kannst du Gott die Ehre geben und kannst deine Berufung wahrnehmen, davon zu reden und davon zu sprechen, wie gut dein Gott ist. Amen. Ein Leben voller Freude und voller Dankbarkeit erfüllt sich nicht darin, dass wir von irgendetwas träumen, wie schön etwas in der Zukunft vielleicht sein könnte. Ein Leben voller Freude und voller Dankbarkeit verwirklicht sich, indem ich meine Situation annehme, es nicht verleugne, sondern indem ich meine Situation annehme und frage, Herr, wie kann ich für dich zur Ehre leben? Wie kann ich ein Zeugnis sein für dich? Und zwar für die, die dich nicht kennen. Und für die, die dich kennen, dass ich immer wieder mich darauf beziehe und es bekenne. Gott ist immer noch gut. Amen. Gott hält mein Leben immer noch. Ich fühle es zwar nicht, Ich merke es zwar nicht, ich sehe es vielleicht gerade gar nicht und ich fühle mich gerade unendlich verloren. Aber das ändert nichts an der Tatsache, Gott ist immer noch gut. Und weil Gott immer noch gut ist, habe ich einen Grund zur Dankbarkeit. Amen. Also ich möchte dich ermutigen, da wo du stehst in deinem Alltag, dass du deine Berufung, deinen Stand, so hat das Luther mal gesagt, dass du ihn annimmst und sagst, ich will darin Gott die Ehre geben. Ob als Rentner oder als Schüler, ob als Angestellter, Mutter, Hausfrau, Hausmann oder sonst irgendwas, Arbeitsloser, darin will ich dir, Gott, die Ehre geben. Ich will erzählen von deiner Güte den Menschen, die dich nicht kennen. Und ich will meine Geschwister ermutigen, indem ich ihnen ein Vorbild bin für das, was sein kann. Ein dritter Gedanke oder ein dritter Schlüssel zur Dankbarkeit. Dankbarkeit in den Blick in die Zukunft hinein. Hier heißt es nämlich in Vers 9, und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Also dankbar zurückblicken, dankbar im Hier und Jetzt und dankbar für das, was kommt, für die Zukunft. Es ist ja erstaunlich, diejenigen, die von euch so regelmäßig die Bibel lesen, die wissen, dass der Philipperbrief oder dass die Gemeinde in Philippi so etwas wie die Lieblingsgemeinde von Paulus gewesen ist. Also Paulus musste manchmal Briefe schreiben, ja, die waren schon hart. Also da hat er sehr deutliche Worte gesagt und sehr klar hineingesprochen, was er verlangt, was jetzt zu tun ist. Also wo er seine ganze apostolische Autorität in Anspruch nehmen musste. Der Galaterbrief ist beispielsweise so ein Brief, wo er also wirklich, so ein altes deutsches Wort wird man benutzen, wo er die Gemeinde rügt. Ja, und sagt, also so geht's nicht, Freunde. Wer hat euch hier eigentlich verzaubert? Was ist hier eigentlich passiert? Der Galaterbrief hat einen ganz anderen Ton. Ja, ich habe schon gesagt, voller Freude und voller Dankbarkeit. Und man merkt, dass also zwischen ihm und der Gemeinde in Philippi, also da ist eine ganz tiefe innere Verbindung. Und man hat manchmal den Eindruck, dass man sagt, boah, die Gemeinde in Philippi, die haben das wirklich verstanden. Zum Beispiel in Kapitel 2, da sagt Paulus, bei euch ist herzliche Liebe und herzliches Erbarmen, bei euch ist Friede und Freude. Und dann sagt er, aber jetzt macht meine Freude noch vollkommener. Man könnte denken, Paulus, sag mal, du kannst doch eigentlich mal zufrieden sein, wenn eine Gemeinde halbwegs funktioniert. So oft hast du irgendwie Gemeinden korrigieren müssen. So oft bist du in Schwierigkeiten gewesen. Und dann hast du mal eine Gemeinde, die läuft, die funktioniert. Da gibt es keine Spannungen. Da musst du irgendwie nicht theologisch oder ethisch eingreifen und sagen, also Schluss jetzt. Sondern, ey, das nice, richtig nice, wie man deutsch sagen würde, ja. Aber nein, was sagt Paulus, macht meine Liebe vollkommener oder was ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde. Also man könnte sagen, sag mal Paulus, wann bist du eigentlich mal zufrieden? Ich glaube, dass das nicht das Anliegen von Paulus ist. Ich glaube, dass er nicht sagt, ja gut, aber geht noch ein bisschen weiter. Paulus ist hier nicht so ein Fußballtrainer, der seine Mannschaft nochmal oder ein anderer Trainer, der seine Spieler nochmal eine Stufe höher bringen möchte, sondern ich glaube, Paulus hat eines ganz Wichtiges verstanden. Du kannst in deinem geistlichen Leben, in deinem Unterwegssein mit Jesus, einen geistlichen Status quo nicht einfrieren und einfach so halten. Es geht nicht. Dein geistliches Leben ist beinahe vergleichbar wie dein Körper. Dein Körper verändert sich ständig. Ja, also egal wie alt du bist, aber in deinem Körper laufen ständig Veränderungsprozesse ab. Ja, also ich habe ja gedacht, denke ich manchmal immer noch, ich kann essen, was ich will, ich kriege das irgendwie verdaut. Das ist seit 40 nicht mehr so. Ja, also da passt, also was ich noch mit 15 essen konnte, das sollte ich nicht mehr essen. Ja. Ich merke, jetzt klagen auf hohem Niveau, 45, ja, er wird jetzt 46 demnächst. Ich merke, das eine oder andere zubbelt und zibbelt hier dann irgendwie schon, wo ich gedacht habe, also die alten Leute sollen sich mal nicht so beklagen. Jetzt gucke ich auf unsere Studenten und denke, ach, kommt ihr mal in mein Alter. Und du sitzt hier und denkst, ach, komm du mal in mein Alter. Ja? Weißt du, woran das liegt? Dein Körper verändert sich ständig. Ist in einem ständigen Veränderungsprozess. Jede Sekunde, in jeder Millisekunde deines Körpers passiert etwas in deinem Körper. Und das passiert nicht nur in Millisekunden, sondern über Monate, Jahre und auch Jahrzehnte. Und genauso ist es mit deinem Glauben. Du kannst nicht einfach sagen, stopp jetzt, das halte ich jetzt irgendwie und dann läuft das so weiter. Sondern wie das Leben, so ist auch dein geistliches Leben. Und wenn du sagst, ich möchte das irgendwie festhalten, dann bedeutet das im Grunde genommen, dass dein geistliches Leben immer mehr verkommt. Paulus hat verstanden, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, weil er verstanden hat, um geistlich vital, um geistlich gesund zu bleiben, möchte ich nicht stehen bleiben, wo ich bin, sondern ich möchte mich ausstrecken und sagen, da ist noch mehr, nicht im Sinne, dass man nicht zufrieden ist mit dem Jetzt und Hier, sondern im Sinne von, wenn ich mich zufrieden gebe mit dem Hier und Jetzt, dann verkomme ich geistlich, ich möchte mich ausstrecken nach mehr. Und das hat er in seinem Leben gelebt und das wünscht er der Gemeinde in Philippi. Ich bete, dass eure Liebe noch größer werde, dass eure Erkenntnis noch größer werde. Warum? Weil wenn ihr euch nicht ausstreckt nach mehr, dann werdet ihr Stück für Stück geistlich verkommen. Um ein anderes Bild zu nehmen, ich weiß nicht, wer von euch einen Garten hat. Wenn du einen Garten hast und den so perfekt gestylt hast, ja, also wir haben bei uns einen Garten, dann kannst du nicht sagen, und jetzt bleib so. Ja, wenn du das machst, also kannst du ja gerne mal ausprobieren dann im Frühjahr, wenn du das machst, jetzt bleib so, dann wird dieser Garten verkommen. Und genau das Gleiche gilt für dein geistliches Leben. Wenn du sagst, so jetzt bleibt's, dann wird dein geistliches Leben verkommen. Wenn du aber sagst, ich strecke mich aus nach dem, ich lasse es zu, dass Gott mich verändert, ich lasse es zu, dass Gott zu mir redet, ich lasse es zu, dass ich mich immer wieder neu füllen lasse von der Liebe Gottes, ich lasse es zu, dass ich mich immer wieder neu füllen lasse vom Geist Gottes, ich lasse es zu, dass Gott mit mir weitere Veränderungsprozesse gehen darf und ich lasse es zu, ja, dass ich noch viel mehr Gott erkennen darf und soll. Ich möchte nicht nur einfach stehen bleiben, dass Jesus mich liebt, sondern ich möchte die breite Tiefe, die Weite immer mehr erkennen und erfassen, dann geht mit Gott mit uns weitere Prozesse und er verändert uns. Und weißt du, was das bewirkt in unserem Leben? Dankbarkeit. Dankbarkeit, wenn wir sehen, was Gott in unserem Leben tut und wie Gott darauf reagiert, wenn wir es zulassen, dass da noch mehr ist. Nicht im Sinne einer Unzufriedenheit, sondern in einem Wunsch, Christus immer ähnlicher zu werden. Amen. Ich fasse zusammen. Ein Leben voller Dankbarkeit. Wie ist es möglich? Wie kriegen wir das hin? Aus diesen Versen, wie gesagt, hätte noch viel, viel mehr geben können. Und im Laufe des Philipperbriefes finden wir viele andere Dinge noch. Aber in diesen Versen haben wir gesehen oder gehört, dass Paulus in Dankbarkeit zurückblickt. Also er hat sich mit seiner Vergangenheit versöhnt und aus einem Justizskandal, aus einem Justizirrtum hat Gott etwas Wunderbares gemacht. Die Gemeinde in Philippi ist weiter gewachsen. Wie sieht das bei dir aus, wenn du zurückblickst, wenn du zurückschaust? Bist du mit deiner Vergangenheit versöhnt? Kannst du zurückblicken und sagen, ja, es war nicht gut, aber Gott hat etwas Gutes draus gemacht. Es war nicht schön. Aber Gott hat etwas Schönes daraus gemacht. Nicht die Sache an sich, nochmal, dass ich mich das nicht falsch verstanden wissen. Sünde muss als Sünde bezeichnet werden. Aber Gott ist ein Meister darin, aus diesem dicken, dicken Minus, das über unser Leben hängt, ein Plus zu machen. Wie sieht das bei dir in deinem Leben aus? Wenn es da Dinge gibt in deinem Leben, ich möchte dich bitten, ich möchte dich wirklich bitten, lass diesen Gottesdienst, lass diesen Tag nicht vergehen, um das Gespräch zu suchen. Manchmal geschieht das durch ein Gebet und manchmal wird dadurch ein Prozess in Gang gesetzt, der über einige Zeit dauert. Aber ich möchte dich wirklich im Namen Jesu heute ermutigen und dich bitten und fordern geradezu, dass du es zulässt in deinem Leben. Du wirst in dem Hier und Jetzt und auch nicht in der Zukunft ein dankbarer Mensch sein, wenn du in Zorn und Bitterkeit und Undankbarkeit zurückschaust. Wie leben wir ein Leben voller Freude und Dankbarkeit, indem wir verstehen und anerkennen und sehen, dass egal in welche Situation uns Gott heute gestellt hat, wir zur Ehre Gottes leben können. Für die Menschen, die Christus nicht kennen und für die Menschen, die Christus bereits kennen. In dem Hier und Heute, in dem Jetzt, in den Stand, in den Gott mich gestellt hat, da entscheide ich mich und sage, ich möchte zu seiner Ehre leben und ich möchte das tun, das, was ich tue, möchte ich als einen Gottesdienst für Gott tun. Und wie wird es möglich, in Dankbarkeit zu leben, das zu halten, indem wir voller Dankbarkeit in die Zukunft blicken, indem wir verstehen, da ist noch so viel mehr. Ich habe noch gar nicht alles verstanden. Ich bin noch gar nicht vollkommen heil, aber ich glaube und ich erwarte, da ist so viel mehr noch an Liebe. Da ist so viel mehr noch an Erkenntnis. Da ist so viel mehr noch möglich, weil unser Gott so viel größer, so viel schöner, so viel herrlicher, so viel vollkommener, so viel liebevoller ist, als wir uns das vorstellen können. Vielleicht stehen wir mal gemeinsam auf und schließen unsere Augen und ich möchte dir die Möglichkeit geben, tatsächlich darauf zu reagieren. Ich glaube, dass der Geist Gottes ganz individuell zu einem jeden von uns sprechen kann. So muss ich und will ich das gar nicht irgendwie manipulieren. Aber ich möchte dir für einen kurzen Augenblick eine Möglichkeit geben, dass du schon jetzt ein kurzes Gebet sprechen kannst. Nicht laut, einfach für dich. Da, wo der Geist Gottes dich angesprochen hat, heute Morgen durch die Predigt, durch das Wort Gottes, da gib ihm doch eine Antwort. Und wenn es nur das einfache Gebet ist, Herr, heile mich. Hilf mir, dass ich mich mit meiner Gegenwart, mit meiner Vergangenheit versöhnen kann. Vielleicht ist das Gebet, Herr Jesus, ich will ganz neu meine Situation annehmen. Ich würde so viel mehr und ich habe so viel Hoffnung und so viel Träume und das sehe ich alles nicht, aber ich nehme das hier und jetzt, ich nehme das heute an, um dir darin die Ehre zu geben. Vielleicht ist es das Gebet, Herr Jesus, schenk mir mehr von deiner Liebe. Schenk mir mehr von deinem Geist. Schenk mir mehr von der Erkenntnis, die du für mein Leben bereitest. Was auch immer es ist, da wo der Geist Gottes zu dir gesprochen hat, geredet hat, spreche ein ganz kurzes Gebet. Du, und das ist jetzt dein Moment, du und Gott. Es ist egal, dein Nachbar, deine Frau, deine Ehemann, deine Kinder, was auch immer. Darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, dass du jetzt reagierst auf das, was der Geist Gottes in deinem Herzen angestoßen hat. Wir haben ganz kurz die Musik im Hintergrund. Wir sind einfach ruhig. Wir gehen jetzt nicht durch den Raum, wir gucken jetzt nicht durch den Raum, sondern jeder für sich ein ganz, ganz kurzes Gebet. Gott, ich danke dir, dass du uns berufen hast, ein Leben in Freude zu leben. Eine Freude, die nicht abhängig ist von unseren Umständen und von Situationen, in denen wir uns wiederfinden, sondern eine Freude, die tief verwurzelt ist, Herr, in dir. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass da, wo meine Geschwister, wenn sie zurückblicken, wenn da noch Bitterkeit und Zorn, Angst ist, wenn die Vergangenheit noch nicht bearbeitet ist, Herr, dass du Heilungsprozesse beginnst, heute hier, und dass Versöhnung geschieht. den inneren Impuls, es gibt mindestens eine Person hier. Gott hat dir schon lange gesagt, dass du einen Brief schreiben sollst an eine Person. Um dieser Person das zu beschreiben, was Gott in deinem Leben getan hat. Und dieser Vergebung, dieser Person, die sich an dir versündigt hat, Vergebung zuzusprechen. Ich habe so den inneren Impuls, den Gedanken, dass du diesen Brief schon lange, lange, lange hinausgezögert hast. Vielleicht ist es auch ein Anruf, ein Brief oder ein Anruf. Aber der Geist Gottes erinnert dich jetzt daran, es zu tun. Und tu es bald. Lass die Zeit nicht verstreichen. Ich habe noch ein anderes Bild. Und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen witzig oder was auch immer, aber es gibt ja so gewisse Gemüsesorten, wenn die so ein bisschen eingegangen sind, wenn man sie in Wasser legt, kaltes Wasser, dass sie wieder knackig und frisch werden. Und ich stand hier eben und habe so genau dieses Bild gehabt, dass hier einige Personen sind, da ist so dein geistliches Leben ein bisschen schlaff geworden, ist nicht mehr so knackig. Und ich glaube, dass Gott dir ganz neu begegnen möchte mit seinem Geist, dass er sich ganz neu tränken möchte in seinem Geist, dass dein geistliches Leben wieder knackig wird. Ein Ausgestrecktsein zur Liebe Gottes, dass Gott das tun möchte. Und ich möchte ganz besonders, wenn dich das betrifft, möchte ich dich ermutigen, such das Gebet, lass dich segnen, lass für dich beten, dass da eine neue Frische, eine neue Freude, ein neues Feuer und einen neuen Frieden hineinkommt. Herr Jesus, so möchte ich meine Geschwister, diese Gemeinde, diese Kirche hier an diesem Ort segnen. Dass in dieser Kirche Herzen, die zerbrochen sind, geheilt werden. Dass in diesen Räumlichkeiten, in diesen Gottesdiensten Menschen ermutigt werden, ihr hier und jetzt ihren Stand anzunehmen und dann gesendet zu werden in eine Welt hinein, die dich braucht. Und danke, dass du für diesen Ort noch so viel mehr vorbereitet hast. Da ist noch mehr, Herr Jesus, und das möchte ich in deinem Namen aussprechen. Danke für all das, was investiert worden ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, für Grundlagen, die du gelegt hast. Und ich möchte sagen und glauben über diese Kirche, dass da noch mehr kommt. Da kommt mehr. Da kommt mehr an Freude, mehr an Liebe, mehr an Erkenntnis, mehr an Wirken deines Geistes, mehr an Menschen, die dich heute noch nicht kennen. Herr, ich möchte das aussprechen über diese Gemeinde und über diese Kirche, dass das, was jetzt ist, dass das nicht das Ende ist, sondern dass das der Anfang ist, Herr. So segne ich dein Volk hier an diesem Ort und danke dir für das, was du tun wirst, nicht durch menschliche Kraft, nicht durch menschliche Weisheit, sondern durch deinen Geist. Amen.